Hi, mein Name ist Julian Scheuchenzuber, 37, bin Medientechniker hier heute in guter Gesellschaft, habe also in Deckendorf studiert, bin in erster Linie aber Softwareentwickler, selbstständig seit 11 Jahren, habe eine Firma, ein kleines Web- und Softwarestudio namens Level 51 und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute, weil ich bin fleißiger Hörer und bin happy, dass ich jetzt selber mitmachen darf.
Willkommen beim 360 Founders Talk. Dein Podcast für eine umfassende Perspektive auf die Welt des Gründens. Hier teilen großartige Startups und erfahrene Profis ihre einzigartigen Geschichten. Von Herausforderungen bis zu Erfolgen. Bereit für eine 360-Grad-Reise ins Gründungsleben? Los geht's!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 360 Founders Talk. Und die letzte Folge ist vielleicht schon ein bisschen länger her, dass wir die aufgenommen haben. Aber ich glaube, wir sind noch sehr fit und sehr im Thema drinnen, heute mit meinem Gast, dem Julian. Julian, wir starten immer mit 3 Einstiegsfragen, die du gerne ganz kurz und knapp beantwortest. Einfach, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Mhm. Genau, also wie gesagt, gerne in einem Satz oder einem Wort sogar.
Ich probier's.
Schauen wir mal. Hast du Vorbilder, beziehungsweise wer oder was hat dir in deiner Vergangenheit geprägt?
/ von Guns N' Roses.
Gute Antwort. Warum verbringt man gern Zeit mit dir?
Es wird nicht langweilig.
Und was ist dir lieber, Berge oder Meer?
Heute würde ich sagen Berge.
Okay. Gut. Dann, du hast ja gerade erzählt, du bist hauptsächlich Software-Ingenieur, aber du hast Medientechnik studiert.
So ist es.
Hast du dann, gab es da damals, als du quasi das Diplom gemacht hast, gab es da schon diese Schwerpunkte, wenn man sagen kann, hat entweder Design oder Informatik? Und wenn ja, hast du dann quasi gesagt, hey, Informatik, genau mein Ding?
Also die Schwerpunktwahl gab's und ich muss sagen, ich bin eigentlich für das Medientechnikstudium angetreten mit einer ganz anderen Intention. Ich wollte nämlich eigentlich Kommunikationsdesigner werden. Also eher in die sehr visuelle Richtung. Und sagen wir mal, das ganze Informatikertum, das ist mir eher passiert, in Anführungszeichen.
Das können wahrscheinlich nicht viele Leute von sich behaupten.
Ja, wer weiß. Also sagen wir mal so, Pläne, die man nicht ändern kann on the go, sind gefährlich, finde ich. Von daher habe ich mich nicht so knallhart drauf eingeschossen, sondern als Medientechniker oder als Medientechnikstudent wird man ja mit einer Vielzahl von Themen konfrontiert. Mhm. Und dann probiert man sie halt aus. Und ich finde, man wird fast ein bisschen als Pragmatiker da schon herangezogen im Studium, von wegen, das ist ja nicht sehr theoretisch, sondern das heißt immer, probier dich aus, probier das aus, Praktika hier, Praktika da, Semesterarbeiten statt Prüfungen gibt es ja auch viel. Und als es mit der Informatik losging, da hieß es ja, jetzt suchen Sie sich irgendein Projekt und machen das. Und damals, ich habe ja gerade schon eine kleine Verbindung zur Musik geschaffen vorher, als du mich gefragt hast, dachte mir, hey, ich brauche eine Website für meine Band. Mhm. Und dachte mir, das wird mein Projekt. Und ich habe halt festgestellt, das macht mir am allermeisten Spaß. Also das habe ich gar nicht erwartet. Dachte mir so, oh, das wird jetzt ein bisschen nerdy, coden, kann ich das? Und dann habe ich festgestellt, eigentlich total cool. Und am Ende des Tages ist halt was entstanden, was wir direkt brauchen konnten. Und das war so praktisch. Ich liebe praktische Dinge. Dachte mir so, ja lässig, jetzt bin ich so im zweiten Semester oder war es dritte, irgendwie heute noch früh im Studium. Und jetzt konnte ich mir für meine Band so eine Website schustern. Und da war ich gleich ein bisschen hooked. Mhm. Und so ging das Ganze ein bisschen los tatsächlich.
Ich habe ja im Vorgespräch schon angekündigt, dass wir uns, glaube ich, auch vom Sehen her von uns daheim quasi irgendwo her kennen, weil du hast früher, warst du in einer Band, die hieß Night Rain.
Ja, so ist es.
Ist das noch die gleiche Band, in der du bist?
Die gibt es leider so nicht mehr, aber das war früher so unsere Herzensband.
Ja.
Also haben wir 2003 gegründet, also schon Zeit her.
Krass, ja.
Wir waren so 12, 13 Jahre aktiv. Mhm. War eine coole Zeit. Also Rockband mit eigenen Songs und englischen Texten im bayerischen Wald. Man kann leichtere Karten auf der Hand haben, aber war sehr cool. Und das war die Band damals, ja.
Ja, weil da war ich jetzt in der dritten Klasse. Ich mein, also in Innenzell. Und genau, ein Bandkollege von dir, das war quasi der Sohn von meiner Lehrerin. Deswegen war das.
Du meinst unseren Sänger, den Matthias, mit dem mache ich
immer zusammen. Matthias ist, genau. Ja, genau, dann haben wir schon mal das private Connection haben wir schon mal hergestellt, auch für die Zuhörenden da draußen. Mhm. Genau, aber wie ging es denn dann jetzt bei dir weiter? Also du hast dann Medientechnik-Diplomabschluss gemacht, hast dann einen Master gemacht.
Genau.
Und dann? Was passierte dann?
Sagen wir mal so, am Schluss des Diplomstudiums, das letzte Jahr, war ich in München, zuerst für Praktikumssemester und dann Diplomarbeit, und ich wollte eigentlich dort bleiben. Mir hat es ganz gut gefallen, aber dann am Ende der Diplomarbeitszeit kam ein Angebot vom Technologiecampus in Freyung. Der war damals noch relativ neu, vom damaligen Campusleiter Andreas Cember, für eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, beziehungsweise zuerst als Projektingenieur. Und das klang eigentlich ganz interessant, dann auch mit der Perspektive, nicht Vollzeit, sondern nebenbei könnte ich dann einen Master als Spezialisierung machen. Und das hat mir so als Komplettstory gut gefallen, dass ich sage, okay, dann geht's nochmal zurück in den Void. Und war ihm dann erstmal 4 Jahre, von 2010 bis 2014, am Technologiecampus, eben zuerst als Projektingenieur, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Master nebenbei. Und nach 4 Jahre Arbeit für den Staat, ich fand das schon gut, aber ich habe gemerkt, so die akademische Welt, ich werde ihr nicht treu bleiben. Mhm. Also Promotion war mir kurz im Gespräch, war aber dann für mich doch nicht das Thema, weil ich wollte viel mehr hands-on arbeiten. Und wie gesagt, gar nichts gegen die Hochschule, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber mir wurde die Bürokratie ein bisschen zu viel. Und deswegen dachte ich mir so, okay, wo muss ich denn nicht der Bürokratie folgen, sondern kann alles selbstbestimmt machen. Und dann war natürlich der Gedanke und der Weg zur Selbstständigkeit ein kurzer. Mhm. Und deswegen habe ich dann 2014 Level 51 gegründet. Und das ist eben nach wie vor meine Firma.
Mhm. Also jetzt seit über 10 Jahren. Mhm. Was würdest du sagen? Also wenn du jetzt so zurückschaust, was hättest du gern gewusst, als du gestartet bist mit dem Ganzen?
Boah. Oh, Theorie, vieles, das ist 11 Jahre her.
was würdest du deinem jüngeren Ich als Rat mitgeben?
Orientiere dich auf keinen Fall an der bundesdeutschen Karriereleiter.
Mhm. Die für dich wie ausgeschaut hätte oder?
Sagen wir mal so, man hat ja keine Erfahrung im Selbstständigsein. Das ist ja, ne, du lernst es ja on the job. Und weil du eben nicht so viel Referenzen vielleicht hast, oder ich war damals noch nicht so in einem großen Gründerumfeld drin, wie es jetzt ja hier existiert, was prima ist, aber damals bin ich ein bisschen unbescholten rangegangen. Ich meine, ich komme aus einer Familie mit vielen Selbstständigen, aber in ganz anderen Fachbereichen. Also ich bin der Erste, der nicht Sachen verkauft, keine Waren verkauft, in der Family. Und man hört das ja immer so, dann gründest du eine Firma, dann hast du deine Aufträge, dann stellst du Leute ein, dann wächst du, jada, jada, jada. Und es wäre am Anfang auch ein bisschen unser Weg gewesen, und das hat mir ein bisschen in so ein Identitätsdilemma gebracht in der Selbstständigkeit. Weil ich dachte mir, okay, dann stelle ich jetzt Leute ein, dann müssen die beschäftigt werden, dann muss ich mehr Aufträge akquirieren. Und dann habe ich mich relativ schnell in einer Situation gefunden, wo ich nicht mehr das gemacht habe, was ich eigentlich gern tue, und zwar Software entwickeln, sondern dann war ich halt nur noch People- und Project Manager. Bin extrem unzufrieden geworden. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, ja, mei, aber so ist das halt, ne? Stellst Leute ein, brauchst ja Leute, musst ja wachsen. Und dann dachte ich mir eigentlich? Warum soll ich aus meiner Komfortzone rauswachsen? Jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ich habe mir doch eben selbstständig gemacht, weil ich eben das tun wollte. Und jetzt mache ich es nicht mehr. Und dann habe ich halt für mich identifiziert, genau dieses Modell, eben wachsen, eben personell auch aufstocken, das ist in meiner Situation vielleicht gar nicht so das Richtige. Und deswegen habe ich das nochmal rückabgewickelt, entgegen eben dieser typischen Karriereleiter, was immer noch bei vielen Leuten für Irritation sorgt. Die glauben immer so, der Laden läuft nicht, weil ich halt nicht 10 Mitarbeiter habe. Und das ist meiner Meinung nach der totale Trugschluss. Und da musste mir das selber, also das war echt so eine kleine Epiphanie für mich, so quasi, es muss nicht so laufen, es gibt auch andere Wege. Mhm. Und das hätte ich gern vorher gewusst, da hätte ich gern irgendwie so eine Art, so ein Startup-Mentor gehabt, der zu mir mal gesagt hat, hey, es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt auch viele Abzweigungen, und finde den richtigen für dich.
Mhm. Genau. Was ja jetzt zum Glück mehr gibt oder auf jeden Fall gibt da bei uns in Deggendorf, beziehungsweise generell mit unserem Gründungsökosystem.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon ganz cool für junge Menschen, einfach ganz, ganz viele verschiedene Stories zu hören. Und du selber bist ja auch sehr aktiv, also du bist ja auch bei den ganzen Veranstaltungen und gibst da so dein Wissen weiter. Was ist denn so vielleicht eine Veranstaltung, ein Event im Gründungsökosystems-Jahreskreis, wo du immer das ganze Jahr schon sagst, boah, auf das freue ich mich jetzt besonders.
Ja, da muss ich jetzt ein ganz spezielles Event nennen, weil ich bin der Mitinitiator. Das ist natürlich der Bayerwald-Hackathon. Ist für mich die perfekte Kombination aus Gründertum und ein bisschen Nerdtum mit Softwareentwicklung. Wirklich, finde ich, super coole Veranstaltung. Eben 24 Stunden. durchgehend an der Idee arbeiten, heute sehr, sehr codenah, ne, ist ja sehr Hackathon, ist keine Netzwerkveranstaltung. Das Netzwerken, das passiert halt implizit. Ne? Mhm. Aber wenn da Leute nur zum Kaffee trinken und zum Ratschen kommen, dann bin ich immer gleich so, du hast halt nichts verloren. Und ich finde es halt super, so als Art Bootcamp. Ne? Gerade in meinem Berufsstand, man hat immer irgendwelche Ideen, die man schon immer mal angehen wollte, aber während seinem Dayjob einfach nicht dazu kommt. Man weiß so am Wochenende mal eine Stunde was dran machen, das bringt's nicht. Mhm. Und deswegen sage ich, das ist immer eine super Gelegenheit, dieser Hackathon, um eine Idee aus der Taufe zu heben. Ne? So einen ersten Prototypen einmal. Und vielleicht kommt ja sogar raus, dass die Idee invalidiert wird, dann hast du das auch aus dem Kopf. Mhm. Aber das ist so die perfekte Gelegenheit. Und erst zweimal im Jahr, und da setze ich mir immer meine Projekte drauf, wo ich halt sonst nicht dazu komme. Und tatsächlich haben da echt schon auch Sachen draus entstanden. Mhm. Also nicht nur kleine Hobbyprojekte, sondern richtige, längerfristig betreute Projekte und tatsächlich auch schon ein, zwei Firmen.
Ja, zum Beispiel, also was kommt da so aus dem Hackathon raus?
Also ich nenne jetzt den Namen nicht, aber eine befreundete Firma, die sitzen bei uns am ITC1, die haben ihr komplettes Geschäftsmodell pivotiert, weil das Tech-Team da eine alternative Produktidee exploriert hat und die wollten das noch mehr ausprobieren. Und jetzt sind sie komplett, sagen wir, zu dem umgeschwenkt, haben einen Pivot hingelegt und sind seitdem erfolgreicher denn je. Und auch was uns angeht, also eine der Firmen, wo ich beteiligt bin, die 440 GmbH, da haben wir ein Projekt, das ist der Kilo Calculator, so Software für Ernährungsberater. Mhm. Die wurde quasi auch auf dem Hackathon aus der Taufe gehoben. Da haben wir die ersten Codezeilen geschrieben und da sind wir mittlerweile im dritten Jahr. Mhm. Und das ist auch quasi so ein kleines Hackathon-Child.
Ist es da, wo du in deinem Lebenslauf, den ich hier vorliegen habe, geschrieben hast, yay, another venture that is all about food?
Ja, genau. Ja, so ist es.
Ja, klingt nach einem coolen Thema.
Ja, ist es wirklich, weil das ist mir so ein Softwareprojekt ein bisschen mit Purpose. Ne? Mhm. Also das ist jetzt kein Moneyjob, sondern wir sagen, wir geben heute, also in diesem speziellen Projekt, Ernährungsberatern ein Tool an die Hand, mit dem sie ihren Job besser machen können. Und Ernährungsberatung, gerade in der heutigen Welt, finde ich so ein super wichtiges Thema. Ne? Also wir haben immer mehr Adipositas-Fälle und so weiter und so fort. Und wenn ich da heute geschulte Leute habe, die wissen, wie man anderen hilft, dann bin ich wieder so weit, dass ich für die heute was Praktisches bauen will, damit die ihren Job besser machen können und damit eben mehr Mehrwert beim Endverbraucher ankommt. Mhm. Genau.
Wie arbeitest du oder wie arbeitet ihr aktuell mit KI-Tools? Habt ihr die irgendwie implementiert oder seid ihr eher so, nein, ich mag das noch selber machen?
Also wir haben da absolut nicht die ablehnende Haltung, gar nicht. Wir sind jetzt aber auch keine Data Scientists, also wir trainieren jetzt selber keine irgendwie Netzwerke, also so tief sind wir nicht in der Welt drin. Das ist immer so ein Trugschluss. Da meinen sie, hey, du bist ja irgendwie Informatiker, wie funktioniert ein KI? Dann sage ich, ja, frag einen Mathematiker bitte. Also das ist nicht so unsere Welt. Also wir als Coder nutzt du das ja eher. Mhm. Und da ist jetzt so seit, ich würde mal sagen, einem halben Jahr ein bisschen unsere Weiterbildungsoffensive, dass wir da reinkommen in die Welt und ich finde es super spannend. Mhm. Also wir schauen, dass wir es nutzen, wo es Sinn macht, nicht auf Teufel komm raus. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan von diesen ganzen Thin Clients, die halt irgendwie den Markt überschwemmt haben. Also,
das war tatsächlich auch ein bisschen so der Hintergedanke an meiner Frage, weil ich finde, man hat schon den Eindruck, dass irgendwie sämtliche Apps und alles, was es gibt, da hat jetzt auch ein KI-Tool. Und manchmal denkst du so, ach ja, cool. Und manchmal denkst du so, warum?
Hundertprozentig.
Vielleicht nicht unbedingt notwendig.
Kann ich hundertprozentig unterschreiben, was du da sagst. Geht mir auch so. Weil das ist teilweise das Richtige aus den falschen Gründen macht. Mhm. Na, wenn dann irgendwelche Entscheider drin sitzen und sagen, wir brauchen jetzt auch KI. Dann denken wir so, ja.
Wir machen auch das mit den Fähnchen.
Genau, es ist genau dieses Schema. Und da habe ich immer das Gefühl, man jagt einfach den Hype und davon bin ich halt einfach kein Fan. Aber wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und zumindest, sagen wir mal, aus Anwendersicht, also und damit meine ich jetzt technische Anwendung, ne, Softwareentwickler versteht, was die Möglichkeiten sind, dann ist ja das wirklich kreativitätsbefeuernd. Und dann hast du auf einmal ein neues Werkzeug in deinem Toolbelt und ein vermeintlich sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und dann fallen dir halt einfach Cases auf. Hey, da ist KI interessant, für das könnte es gut passen. Und dann überlegst du halt, wie gehst du ran? Ne? Also du musst ja erst einmal orientieren in dieser neuen Welt. Mhm. Wenn du da unbescholten reingehst, dann bist du ja erstmal überfordert, was es gibt. Und dann weißt du ja nicht, geh jetzt zur OpenAI, geh zum Mixtral, nimm Gemini von Google her und so weiter und so fort. Du musst dir orientieren. Und wenn du dann, sagen wir mal, schon ein Skill-Level hast, dass du eine fundierte Evaluierung vornehmen kannst und dann sagst, das ist das richtige Tool jetzt für mein Task at Hand, und dann sowas reinbringst, dann kann ja gern in deiner Software, in deiner App, kann dieser Magic-Effekt ja stattfinden. Und dann finde ich es total cool.
Mhm. Ne? Ja, und jetzt hast du ja gesagt, also du bist ja immer noch so mit totalem Herzblut einfach Softwareentwickler.
Absolut.
Und leitest aber natürlich auch dein Unternehmen. Mhm. Wie, so einen typischen Tag gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie schaut es bei dir so typische Woche, typischer Monat aus? Was ist dein Everyday-Job? Mhm. Was machst du so?
Ja, okay. War gute Frage. Die Frage hat mir so noch keiner gestellt, tatsächlich. Sagen wir mal so, wir haben eigentlich immer die Planung, dass wir eine 3-Tage-Bürowoche haben. Mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Montag, Freitag, jeder Homeoffice. Und die Montag, Freitag, also die beiden Tage versuchen wir immer Meeting freizuhalten, dass halt jeder wirklich mit Deep Focus an seinen Tagen arbeiten kann. Die mhm. anderen Tage sind so die mehr kollaborativen Tage, da stimmen wir uns halt ab. Und so im Büro auch sehr gerne immer die Whiteboard-Sessions davon. Also das ist so der analoge Prozess, wo ich immer noch ein Riesenfan bin. Mhm. Das ist noch ein bisschen von der Hochschulzeit, glaube ich, oder der Zeit geschuldet, zusammen vor dem Whiteboard stehen. Es ist einfach so ein unmittelbarer Gedankenaustausch. Ne? Mhm. Vom Hirn über einen Whiteboard-Marker an die Tafel ist halt ein kurzer Weg. Und dann zu sagen, wie können wir jetzt das, was wir hier gerade erdacht haben, irgendwie pragmatisch in ein Projekt umsetzen. Und sowas finde ich immer total spannend, ne? Wenn man da eben zusammenkommt, da diese Brainstormings macht, diese Kreativsessions und dann aber sagt, okay, jetzt mach mal nicht ein Meeting und schauen wir das in 14 Tagen nochmal an, sondern gleich irgendwie was ableitest. Mhm. Also wie kann man dann schnell so einen Prototypen finden, sodass jeder dann seine Coding-Sessions hat. Und dann schaut man zum Beispiel am Ende der Woche, also nach den 3 Bürotagen, wie weit sind wir gekommen? Macht es Sinn? Haben wir schon Thesen validiert oder müssen wir was verwerfen? Müssen wir pivotieren? Und gerade dieses iterative Arbeiten, also dieses zusammen kreativ sein, für sich fachlich arbeiten, das finde ich total spannend. Und so versuchen wir zumindest unsere Wochen zu strukturieren. Mhm. Und sagen wir, die Monate, die nehmen dann einfach durch die Projekte, in denen wir heute teilnehmen, ihre ganz eigene Dynamik. Da gibt es eigentlich gar nicht so den typischen.
Mhm. Aber so die Projekte, also dass ihr jetzt quasi so einen Prozess anstößt, mhm. Kommt es dann von außen? Also kriegst du dann Aufträge oder sagt sie einfach, hey, wir haben jetzt diese Idee, wie machen wir das jetzt und schauen, wo es hinläuft?
Mhm. Also das kommt meistens der Impuls von außen. Es ist ja nicht so, wir sind jetzt in der klassischen Startup, das ein Produkt hat, das halt konsequent verfolgt wird. Wir sind ja so von Haus aus eigentlich Dienstleister. Also mhm. haben wir auch angefangen. Also nie als Agentur, wir waren schon immer eher Coach-Schmiede. Wir verwalten jetzt keine Werbebudgets oder so, wir können auch keine Logos designen, zumindest will das keiner. sondern wie gesagt, reine Coach-Schmiede. Und wir haben damals angefangen wirklich so mit klassischen Webjobs. Ne? Also für die Praxis von nebenan und den Bäcker im Ort haben wir halt die Webseiten gemacht. Irgendwie muss man ja anfangen. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt so, über eigentlich Netzwerkaktivität kommen wir jetzt heute ins Gespräch. Und was sich für uns eigentlich von Anfang an gut, sagen wir mal, bewährt hat, ist dieses Tech Team as a Service. Es gibt halt viele, vor allem Startups, die halt eine Idee und Budget XY haben, aber vielleicht nicht das Budget von Anfang an irgendwie ein Tech Team zu beschäftigen. Mhm. Und die sagen halt, hey, wir brauchen jetzt jemanden, mit dem wir halt bis an die Startlinie kommen. Und für die sind wir gerne mal das externe Tech Team. Da bin ich auch gern mal für eine gewisse Phase, so eine Art Interims-CTO, hast wahrscheinlich auf dem LinkedIn-Profil gesehen, steht ein paar Mal da das Schlagwort, weil du die Stelle halt einfach bekleiden musst, vor allem auch in der Außendarstellung. Und dann wollen wir eigentlich immer schnell eine Situation schaffen, dass wir nicht so ein klassisches Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis haben. Das wirkt dann immer sehr corporate und das finde ich immer schwierig, ein bisschen in der Kommunikation. Wir versuchen immer schnell die Bürokratie abzuwickeln und dann zu schauen, passt es menschlich? Also das ist eigentlich immer der erste Schritt. Können wir oder haben wir das Gefühl, dass wir miteinander was Cooles machen können? Wenn die Antwort ja ist, dann geht es halt weiter und dann soll es sich eigentlich in der Zusammenarbeit so anfühlen, als wären wir wirklich zusammen eine Firma. Ne? Weil ich weiß nicht, man will ja nicht ständig diesen Business-Jargon, also wir wollen das zumindest nicht anschlagen. Wir wollen halt mit den Leuten, mit denen wir heute eine Idee irgendwie in die Welt bringen wollen, auch einen guten Austausch haben, im Idealfall ein kollegiales Verhältnis, also dass man auch mal nach getaner Arbeit auch mal noch irgendwie in die Stadt gehen kann, zusammen zum Essen oder das Frühlingsfest brandaktuell. Genau.
Ja, es sitzt ja oben im ITC 1, oder?
Genau.
Mhm. Gut, das ist auf jeden Fall noch zentral genug, dass man auf jeden Fall coole Afterwork-Sachen noch machen kann.
Ja.
Und wenn ihr jetzt quasi mit jemandem zusammenarbeitet, dann kommt der dann zu euch oder fahrt ihr dann zu denen oder abwechselnd?
sagen wir mal so, ist ITC 1, also gerade da das ja in dem ganzen GCDN-Netzwerk drin ist, gerade mit dem F-Gebäude, das ist ja wirklich ein bisschen das Startup-Feeling vermittelt da draußen, besuchen uns die Leute oft. Und das ist schon ein bisschen ein Standortvorteil, weil können wir sagen, hey, kommst du zu uns, kommst du an einen Startup-Inkubator? Das hört sich immer cool an.
Ja, ja.
Von daher werden wir sehr oft besucht. Klar, wir fahren auch manchmal rum, aber solange wir so die Gegebenheiten haben und das Büro in Deckendorf, kommen die Leute oft zu uns. Auch gern mal für so eine Woche. Also Kickoff-Workshops sind oft bei uns. Und ich muss sagen, da genieße ich die Atmo schon ein Stück weit. Also ich war neulich in München im Werk 1 und ich finde, da müssen wir uns nicht verstecken.
Ja,
also können wir schon mithalten, also vom ganzen Spirit. Und ich finde, die Räumlichkeit, die strahlt dieses Mindset auch schon ein bisschen aus. Mhm. Und da fühlt man sich einfach, sagen wir mal, wenn man in der Branche unterwegs ist, auch wohl.
Ja.
Genau.
So kurze Wege, man kennt sich irgendwie, aber wenn man vielleicht jetzt nicht direkt im selben Startup ist oder im selben Unternehmen ist. Hast du selber irgendwie an so Startup-Programmen teilgenommen, die jetzt quasi, die wir jetzt anbieten oder die wir irgendwie die letzten 10, 11 Jahre angeboten haben?
Also wenn du mich anschaust, dann müsstest du eigentlich schon einen Indiz finden. Hier,
oh,
Stanford.
Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen.
Was für ein Zufall. Nee, ich war tatsächlich letztes Jahr bei dem verkürzten Silicon Valley-Programm dabei.
Also verkürzt?
Weil wir jetzt mit Level 51 nicht das halbe Jahr teilgenommen haben, sondern nur bei dieser Experience Week. Genau, das ist die eine Woche in Santa Clara. Genau, im Prinzip dieser, wie soll ich sagen, dieser Intensiv-Crash-Kurs. Und sagen wir mit Level 51 selber haben wir uns nie so richtig, finde ich, für dieses Programm qualifiziert. Wie ich vorher gesagt habe, wir sind ja nicht das eine Startup mit einem Business Case, mit einem Produkt, das wir pushen. Von daher fand das Programm schon immer interessant. Ich finde ja die ganzen Leute in dem Team cool. Aber ich habe mir gesagt, so einfach nur aus Spaß und der Freude teilnehmen, das halbe Jahr, das ist es nicht. Also wir sind eben an ein paar Startups beteiligt, die sie vielleicht da geeignet hätten, aber die sitzen teilweise mit dem Hauptsitz nicht in Bayern. Wäre es mit der Fördersituation so eine Sache gewesen. Ja. Deswegen habe ich da für mich lange nicht die Lösung gefunden und jetzt hat es eben dieses verkürzte Programm gegeben, diese eine Woche. Und warum ich da teilnehmen wollte, war tatsächlich, ich habe jetzt die letzten 11 Jahre halt viel in unserem deutschsprachigen Gründerökosystem gesehen und teilweise auch mitgemacht, habe ein bisschen verstanden, wie das ganze Spielchen da läuft, meine Erfahrungen gesammelt und jetzt habe ich gesagt, jetzt hätte ich gerne mal den Gegenentwurf gesehen. Ich kenne das deutsche System, wie ist denn das amerikanische System? Natürlich reicht eine Woche nicht, um das Ganze zu durchdringen, aber halt first hand vor Ort da den Eindruck zu gewinnen. Ne? Da mal an der Santa Clara University mit den Leuten zu sprechen, da mal Vorträge zu hören. Oder dann in Palo Alto, mal, da waren wir bei einem so einem Accelerator zu Gast auf so einer Pitch Night, zu sehen, wie werden die Fragen gestellt, wie fast-paced ist das, wie schnell geht das da überhaupt immer, zack, 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 wenn du es in zwei Sätzen erklären kannst, dann gehen die Leute einfach.
Ja.
Und das war spannend und das wollte ich eben vor Ort mal miterleben und das Feeling sehen.
Mhm. Ja. Ihr seid ja dann immer so eine Woche drüben. Wie ist es dann tatsächlich? Also du sagst ja fast-paced und es geht wirklich zack auf zack. Wie ist es dann, wenn man dann wieder zu Hause ist? Also wie verarbeitet man dann die ganzen Eindrücke oder wie lange hast du braucht, irgendwie wieder so, ah, okay, das ist wirklich passiert, das zu realisieren?
Sagen wir mal schon in Antizipierung, dass es viel zu verarbeiten gibt, habe ich mir danach zwei Wochen freigenommen. ich bin auch schon eine Woche vor der Santa Clara Week hingeflogen, war in San Francisco, mir das auch mal anzuschauen. Und was er dann so herauskristallisiert hat, also wie gesagt, im Verdauen, wie du gerade gesagt hast, die zwei Wochen danach, eine Sache, die ist bei mir so hängen geblieben, weil man vergleicht ja. Man vergleicht zu dem, was man schon gekannt hat, was man selber schon macht oder in meinem Fall halt die letzten 10 Jahre gemacht hat. Und ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist alles immer sehr lösungsorientiert und in Kalifornien war es sehr problemorientiert. Also, und das fand ich total spannend, das gegeneinander auszuloten, weil, also wie gesagt, ich will da niemanden über einen Kamm scheren, aber in Deutschland ist es oft so, wir haben eine Lösung entwickelt und jetzt bieten wir sie dem Markt an.
Mhm.
Und hin und wieder wird sie vom Markt akzeptiert und hin und wieder auch nicht. Also das habe ich auch schon schmerzlich gelernt,
ja.
Dass wir mal am Markt vorbei entwickelt haben.
Mhm.
Und in Kalifornien habe ich heute das immer gelernt, so quasi, such Probleme und freu dich, wenn du auf eins stößt. In Deutschland, Problem ist ja ein negativer Begriff. Mhm. In Kalifornien irgendwie nett. Es triggert ja die Leute, there's a problem we can solve.
Ja.
Und bei uns ist so, es gibt ein Problem. Ah, heikel, heikel.
Ach, vielleicht ignorieren wir es erstmal ein paar Jahre und dann.
Ignorieren wir es weg und so weiter. Ja, genau, richtig. Und das ist ein bisschen so mein Lesson learned. Also so, dass die Einstellung gegenüber eines Problems.
Mhm.
Also und dann eben versuchen, die Bürokratie gering zu halten. Ich meine, da war ich schon immer Fan davon. Und da möchte ich mal offiziell Werbung machen. Ganz kurz an der Stelle Werbeblock, nicht für uns, sondern fürs Gründertum in Deutschland. Weil ich führe immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, selbstständig wäre schon cool, aber die ganze Bürokratie und was man da alles machen muss und nee und so risikobehaftet. Ich möchte an der Stelle sagen, es muss nicht so sein. Ich glaube, das sind, klar, teilweise ist es Unwissenheit, von außen kann man das ja nicht wissen, wie das ist, aber teilweise sind es auch Ausreden. Man kann auch als Side-Hustle starten und wenn man gerade sagt, man will nur mal was ausprobieren, da hast du ganz wenig Bürokratie. Ne? Irgendwie da Kleinunternehmerregelung, einfach loslegen, da von einem findigen Medientechniker, Medientechnikerin Logo machen lassen und anfangen. Mhm. Genau, und dieser Pragmatismus, den sehe ich eben in Kalifornien auch viel mehr als in Deutschland.
Mhm. Genau. Hast du jemanden für deine Steuern?
Ja.
Ja.
Lustig, dass du fragst, weil die ersten zwei Leute, die ich mir gesucht habe bei der Selbstständigkeit, das war tatsächlich, glaube ich, im ersten Monat der Selbstständigkeit, Steuerberatung und Rechtsberatung.
Oh ja, weil das ist zum Beispiel, also ich glaube so, vor allem als Medientechniker hat man immer so diesen Gedanken mit selbstständig werden, Startup, irgendwas machen, weil es ist ja so breit aufgestellt, man kann alles Mögliche machen. Aber bei mir war immer das Thema, oh Gott, ich habe irgendwie Angst, ich mache mich selbstständig und dann können wir ins Gefängnis, weil ich mit der Steuer irgendwas aus Versehen falsch gemacht habe. So einfach ganz unwissend, einfach so wegen Unwissenheit ins Gefängnis geschickt. Und das ist bei mir immer so im Hinterkopf. Aber klar, ich meine, wenn man dann jemanden hat, der das macht, dann passiert das natürlich nicht. Aber deswegen frage ich jetzt, weil es ist, glaube ich, schon ja Thema Bürokratie wieder.
Aber total valider Punkt, den du ansprichst. Mhm. Und für mich habe ich eben genau die zwei Themengebiete identifiziert: Steuern und Rechtsdinge. Mhm. Na, weil erstens, es sind halt riesengroße, sagen wir mal, Themenfelder. Ich meine, das kannst du dann nicht so nebenbei aneignen.
Ja.
Und wie du richtig sagst, man handelt zwar mit bestem Wissen und Gewissen, aber vielleicht begeht man aus Versehen Steuerhinterziehung. Also das will man ja nicht. Und wie gesagt, das ist vielleicht Materie, also beide Dinge, die man vielleicht jetzt nicht so super sexy bewertet und sagt, ich habe vielleicht gar keinen Bock mehr, so viel damit zu beschäftigen. Auch legitim, jedem das seine. Aber ich kann mich noch gut erinnern an meine Recherchephase, wer da der Richtige für mich ist. Und ich habe eine Steuerberaterin und einen Rechtsanwalt, beide bei uns aus der Region im Großen und Ganzen. Und es sind beide noch dieselben wie vor 11 Jahren. Also, weil ich habe auch beiden gesagt, hey, ich mache mich gerade selbstständig, bitte jetzt nicht sofort jedes Telefonat abrechnen. Habe ich ganz offen gesagt, ich muss da selber erst reinwachsen. Mhm. Aber wenn Sie mir entgegenkommen, bleibe ich Ihnen treu. Mhm. Das war der Deal und beide haben gesagt, ja, mach mal.
Ja, cool.
Und es ist einfach Gold wert, weil man lernt sowieso im Austausch mit den entsprechenden Leuten was dazu, aber man kann sie dann wieder, und auf das kommt es ja drauf an, auf sein Ding konzentrieren und eben nicht auf Buchhaltung und Vertragsausgestaltung, sondern das gibt man nicht direkt ab, aber sagen wir mal den Löwenanteil schon, man ist ja selber in der Verantwortung, aber du hast Leute, auf die kannst du dich verlassen, dann kann man sich wieder selber auf sein Ding konzentrieren und das ist Gold wert.
Total. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt nicht 10 Angestellte. Wie groß ist denn dein Team aktuell?
Wir sind zu zweit.
Zu zweit?
Aktuell. Richtig. Ja. Also sehr, sehr klein. Wir waren kurzzeitig zu fünft, aber das war das, was ich vorher angesprochen habe, wo wir einmal die Rolle rückwärts gemacht haben.
Da, wo ihr am Problem vorbei entwickelt habt oder so?
Nee, das war das, wo ich nur noch Leute und Projekte gemanagt habe.
Ah, okay.
Und quasi einmal kein Softwareentwickler mehr war und dann traurig wurde. Mhm. Genau, also das war da die Rolle rückwärts. Da haben wir gesagt, wir bleiben im Kern klein, aber holen uns viel aus dem Netzwerk. Also kleines Kernteam, großes Netzwerk. Das ist eigentlich unser Credo. Und hier in Deggendorf eben mit der Nähe zur Hochschule, zum Startup Campus, eben die Teilnahme am GZDN, das war für uns halt der große Gamechanger. Ne? Also riesengroßes Netzwerk, muss ich sagen. Und ist eigentlich für uns fast schon ein Sales-Argument, weil wir sagen, die Skills, die wir für ein neues Projekt brauchen, können wir uns jetzt gezielt aus dem Netzwerk suchen, aufs Projekt zugeschneidert und formen dann halt ein temporäres Projektteam. Das fühlt sich dann eben auch wieder an wie eine Company, nicht sondern wie Auftragnehmer, Auftraggeber, Auftragnehmer und so weiter und so fort, sondern bildet sich ein Team, das genau das Projekt bedienen kann und das löst sich halt dann auch wieder auf oder findet wieder neu zusammen. Das klappt für uns super. Und ich habe nicht alle Leute auf der Payroll. Das ist auch super.
Genau. Und jetzt habe ich es gerade schon nochmal angesprochen. Du hast vorhin auch erzählt, dass ihr einmal an einem Problem vorbeientwickelt habt.
Mhm.
Was ist denn da so die Story dahinter? Magst du das erzählen? Oder?
Ja, das kann ich schon sagen.
Ja.
Das kann ich schon sagen, weil gerade es gibt in München so ein wunderbares Format, das sind die Fuck Up Nights. Mhm. Da wird genau über sowas berichtet. Ja, da wird,
cooler mal, Name.
Ich finde es mega. Also da erzählen halt einfach Gründer und Gründerinnen, was eben bei ihnen gerade nicht geklappt hat. Total selbstbewusst, finde ich ein super Format und super lehrreich. Das war bei uns tatsächlich das erste Startup, das ich so mitgegründet habe. Das war eher auch 2013, 2014. Die Way Solutions GmbH war Ausgründung vom Technologiecampus in Freyung. Einer meiner Mitgründer war mein damaliger Chef, der Wolfgang Dorner. Ist ja auch hier bekannt, ne, wie ein bunter Hund. Und unser Produkt hieß G-Log und wir wollten das Problem der letzten Meile in der Navigation lösen. Wir haben gesagt, Google Maps und damals noch TomTom. TomTom war noch a thing damals. bringt dich zwar zu einer Straßenadresse, aber das klassische Beispiel am ITC draußen ist die Ulrichsberger Straße 17.
Ja. So,
bis dahin kommst du, aber dann finden wir unser Büro.
Ja.
Die letzte Meile eben. Wie schaffst das du, eben das, was ein konventionelles Navi nicht bedienen kann, das quasi zu lösen für den Endanwender? Mhm. Und wir haben so verschiedenste Ansätze ausprobiert. Teilweise war die Technik nicht so weit, also gerade so mit Indoor Navigation, also das ist ja nach wie vor nicht so, dass es ist ja nicht jeder Raum digital irgendwie kartografiert. Das kannst du immer noch nicht machen. Da gibt es zwar auch Startups, die wir uns damals angeschaut haben, die sowas probiert hätten. Das war halt dann nicht flächendeckend, sondern nur für einzelne Läden. Wir haben es anders probiert, halt mit einer Vielzahl an Metadaten, also mit Videos, mit Fotos, textuellen Beschreibungen und so weiter und so fort. Und dann für die einzelnen Points of Interest, die wir da genau geo-getaggt haben, noch mit sonstigen Mehrwertinformationen und so weiter und so fort. Wir sind bei vielen Firmen so an den Punkt Letter of Interest gekommen, also viele sagen spannend, wir konnten aber nie closen, weil wir, oder selten, also nicht so, dass es gereicht hätte, um da irgendwie Sustainable Business draus zu machen, weil viele Leute gesagt haben, ja, was ist denn der Mehrwert, warum können wir das nicht selber machen? Am Ende des Tages kommt ja bei euch so eine kleine statische Website raus, die das genau also beschreibt, warum können wir die denn nicht selber bauen? Theoretisch, sagen wir mal, könnt ihr das, aber wir sind halt der Hub dafür. Ne? Wir haben halt eine wachsende Datenbank und wir haben total überschätzt das Thema User-Generated Content, die Bereitschaft der Nutzer, selber Content zu generieren. Das haben wir total überschätzt. Und meine Lesson ist, dieses Henne-Ei-Problem musst du immer anders lösen. Weil Nutzer haben gesagt, ja, wir kommen zu eurer Plattform, wenn ja schon alle Daten da sind. Wir wollten aber, dass die Nutzer die Daten generieren. Und dann haben wir gesagt, wie können wir denn anders sourcen? Dann haben wir gesagt, haben wir da vielleicht andere Firmen, die sagen, ja, wir machen das nur für euch, wenn schon Nutzer da sind. Henne-Ei-Problem. Und also ich hatte damals da sowieso noch zu wenig Erfahrung und meine Mitgründer haben es auch ein bisschen unterschätzt oder somit die Bereitschaft der Nutzer überschätzt. Und so ist es dann leider ein bisschen im Sande verlaufen.
Aber prinzipiell eigentlich eine coole Idee.
Oder? Also der Need ist ja irgendwie, erschließt sich sofort.
Extrem. Also wir haben ja das da, gibt es jetzt mittlerweile sowas irgendwie?
Hundertprozentig ist es immer noch nicht gelöst.
Ja, safe nicht. Also ich wüsste es nicht. Ja? Weil bei uns an der Hochschule ist es ja auch immer so. Also ja, die Gebäude zu finden ist ja echt ein Struggle.
Ja, Edelmeierstraße 6 und 8.
Ja.
Fertig. Und dann findet aber
der Görlitzplatz.
Ah, sorry.
Mittlerweile.
Also ich bin schon eine Weile weg vom Campus, von daher. Aber dann Hörraum XY zu finden, ist halt nochmal was ganz was anderes. Mhm. Einer unserer damaligen Wettbewerber, ich finde es auch nicht, dass sie es hundertprozentig gelöst haben, aber die sind eine Stufe weitergekommen, die machen halt viel Marketing, die heißen What Three Words.
Ja.
Sind diese, ne, kennst du diese drei Wortadressen? Das finde ich eigentlich total geil, was die gemacht haben. Die haben die Welt in Quadrate unterteilt, 3x3 Meter, und jedes Quadrat quasi ist durch drei Wörter beschrieben. Und das ist eigentlich total spannend.
Total, also bei uns ist es doch irgendwie Marder, Darf, irgendwas. Also hier, wo wir gerade sitzen, das dritte weiß ich jetzt nicht mehr, aber die, genau.
Mhm. Aber so cool.
Ja,
ich meine, du konntest sogar zwei von den Wörtern. Mhm. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, weil auch die drei Wörter, weil das sind ja immer irgendwie Nonsens in Summe. Aber lässt sich natürlich besser merken wie Länge und Breitengrad.
Das stimmt.
Also die haben schon eine Sache noch, sagen wir, was heißt besser gemacht, also hatten da eine pfiffige Idee und sind deshalb noch weitergekommen, total verdient. Wir hatten damals auch mit denen gesprochen, aber es hundertprozentig gelöst haben sie auch noch nicht.
Mhm.
Also, und deswegen geistert das Thema bei mir immer noch im Hirn rum und der Wolfgang, immer wenn wir uns sehen, sprechen wir darüber. So, sollen wir nicht doch nochmal, jetzt 10 Jahre später, probieren wir es nochmal. Ja, von daher Es ist wieder so ein Thema. Wir haben damals eine Lösung entwickelt. Mhm. Wir haben das Problem nicht richtig verstanden. Ja. Ne, da sind wir wieder bei dem Thema. Vielleicht wäre es echt jetzt spannend, am nächsten Hackathon, der ist jetzt in 2-3 Wochen, dann nochmal einen neuen Anlauf zu wagen. Also das ist genau so ein Thema, wo das mir immer noch ein bisschen drückt, ja. Wo man damit rangehen könnte. Finde ich spannend.
Ja, es bleibt spannend und also ich würde mir auch sehr wünschen, dass sowas gäbe. Vielleicht weiß ja da draußen jemand, ob es sowas gibt. Ja. Dann gerne Nachricht an uns.
Talk to us.
Genau. Du, ich glaube, wir sind jetzt mit unserer Zeit schon am Ende, habe ich da kurz aus der Regie wahrgenommen, aus meinem peripheren Blickfeld. Gibt es noch irgendwas, über das du gern sprechen möchtest, was ich dir jetzt nicht gefragt habe?
Wir haben jetzt ja viel so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Nur eine Sache möchte ich vielleicht nochmal den Appell nochmal wiederholen, habe ich ja vorher schon gesagt. Diese Ressentiments gegenüber Gründertum, die möchte ich vielleicht nochmal ein bisschen relativieren. Also wirklich, weil viele Leute hätten, glaube ich, Bock, trauen sie aber einfach nicht. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, es ist nicht immer so ein All-or-Nothing-Sprung zu sagen, okay, jetzt gründe ich sofort mal eine GmbH, mache die 25.000 Euro Stammeinlage und dann muss das klappen oder meine Existenz ist gescheitert. Ich glaube, viele Leute haben das so im Kopf und das ist so schade. Also ist es de facto nicht. Es gibt so viele Wege in die Selbstständigkeit. Gerade eben als Side-Hustle, wenn man eben ein Thema hat und das, glaube ich, ist die Bedingung, wenn du sagst, du hast irgendein Thema, für das begeisterst du dich sowieso. Das muss nicht einmal in erster Linie zwangsweise beruflicher Kontext sein. Also wenn du irgendeine Passion hast, wo du sagst, da ticke ich dafür. Also ich träume davon, ich wache am Wochenende auf und denke über das Thema nach. Dann überleg dir dazu irgendwie einen Business Case und dann schau, wie du das vielleicht in die Welt bringen kannst. Geh in deinem Hauptjob von 40 auf 32 Stunden und mach's einen Tag die Woche nebenbei. Ne, Kleinunternehmerregelung, da musst du auch kein Gewerbe anmelden am Anfang. Such dir jemanden, der dir bei den Steuern hilft und wo du vielleicht rechtlichen Rat einholen kannst und schon kann es losgehen. Und dann lass das organisch wachsen. War bei mir auch so. Also tatsächlich, ich habe mir 2007 ging es bei mir eigentlich los, neben dem Studium.
Ja, krass. Also,
ne, und von daher muss das nicht immer so ein punktuelles Ereignis sein. Jetzt kündige ich meinen Job und ab morgen bin ich selbstständig, sondern es kann ein Prozess sein. Und wenn du merkst, es fühlt sich gut an, dann fahr den Hauptjob so weit, wie es geht, halt runter und fahr das andere rauf, bis du irgendwann sagst, so quasi, ja, okay, jetzt bin ja eigentlich schon fast Vollzeit selbstständig. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt. Und dann war es nicht so ein harter Shift, sondern eher ein Prozess. Und da möchte ich total, sagen wir mal, Leute ermutigen, die eben so eine Passion haben, zu sagen, ich möchte eigentlich meine ganze Zeit damit verbringen. Da einfach ein bisschen kreativ sein, überlegen, was ist der Business Case und wie kann ich anfangen?
Also ich finde, das sind total tolle Schlussworte. Genau. Ja.
Mich das.
Kann man so stehen lassen? Kann man sich als Wandtattoo irgendwie vielleicht ins Büro kleben? Weil, ja, es ist ein sehr guter Rat. Und damit vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke, dass ihr mir da gehabt habt.
Ja.
Sehr gefreut.
Ja, uns auch. Genau, dann bis zum nächsten Mal bei 360 Founders Talk und danke fürs Einschalten.
Vielen Dank, dass du beim 360 Founders Talk dabei warst. Wenn dir die Einblicke und Geschichten gefallen haben, vergiss nicht zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile gerne deine Gedanken und Erfahrungen mit uns in den sozialen Medien. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Gespräch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal im 360 Founders Talk.